zum Henker vom Vatikan. Das ist eine Überleitung. Wir sprechen über Mastro Titta. Mit bürgerlichem Namen hieß er Giovanni Battista Bugatti und übte im Vatikan 67 Jahre lang den, Achtung, in Anführungsstrichen, ehrenwerten Beruf des Henkers aus. Ganze 67 Jahre, wie gesagt, vollstreckte er im Namen des Papstes 516 Todesurteile im Vatikan. Genau über diesen Mann sprechen wir, über Mastro Titta. Und mit wem sprechen wir? Ganz klar mit unserem Vatikanexperten Ulrich Nersinger. Schönen guten Morgen, Herr Nersinger.
Ja, guten Morgen.
Sagen Sie mal, wieso nennt man den denn Mastro, also Maestro Titta, Maestro, was hat das für einen Titel?
Ja, das ist eine Verballhornung. Der offizielle Titel war Maestro di Justitia, also Meister der Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitsmeister. Und das ist eben eine Verballhornung. Man kann auch unter Umständen denken, dass zum Beispiel auch der Vorname da irgendwie verballhornt wurde, Giovanni Battista. Ne? Mhm. Aber es ist wahrscheinlich Maestro di Justitia, also Meister der Gerechtigkeit.
Was war das für ein Typ Mensch, dieser Giovanni Battista? War das ein netter Mensch? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das war wirklich ein netter Mensch. Also alle Quellen, die über ihn berichten, sagen, dass er ein frommer, braver, fürsorglicher Familienvater war. Er war von Hauptberuf, war er ein sogenannter Ombrelliario, also ein Schirmchen oder ein Schirmmaler. Er bemalte kunstvoll Sonnenschirme, Regenschirme, entwarf Santini, das sind diese kleinen Heiligenbildchen, die heute ja noch in Italien beliebt sind. Also er war ein völlig normaler Mensch, könnte man eigentlich sagen. Er ging also regelmäßig in die Kirche, beichtete, ging zur Kommunion, war ein sehr, sehr frommer Mann.
Mein Gott, und trotzdem hat er 516 Leute verurteilt, nicht er, sondern er hat die dann hingerichtet, die verurteilten Menschen. Für welche Art von Vergehen waren die denn verurteilt worden?
Also es waren grundsätzlich nur Kapitalverbrechen. Also in der Regel, dass sie irgendjemand einen Mord oder mehrere Morde begangen hatte. Also es waren wirklich schwere Verbrechen. Das hat man also im Kirchenschar schon den Wert drauf gelegt, dass man die Todesstrafe nur für solche Fälle verhängte. Und es ist auch so, dass wenn sich der betreffende Delinquent auch reumütig zeigte, meistens der Papst auch die Strafe umwandelte in lebenslänglich. Außer wenn der Betreffende also absolut keine Reue zeigte und das Verbrechen so grausam war, dann blieb man bei der Todesstrafe.
Okay. Und wie hat dann Giovanni Battista hingerichtet? Kopf ab?
Ja, man hat also ganz früher war es natürlich das Beil, die Axt, die Hauptmethode, um den Betreffenden in die Hinterhalt zu befördern. Dann, also während der Franzosenzeit, kam dann auch die Guillotine auf.
Also kein so wirklich nettes Thema am Sonntagmorgen. Aber wir reden noch mal ein bisschen weiter. Wie lief denn dann so eine Hinrichtung ab, so wie man sich die aus dem Fernsehen vorstellt?
Ja, so ähnlich. Also man kann zum Beispiel, wenn man zu Hause Literatur oder mal in die Stadtbücherei geht oder in die Dombücherei geht, dann kann man sich besorgen, also die Werke von Lord Byron und von Charles Dickens. Also die beiden beschreiben die Hinrichtungen im Kirchenstaat äußerst minutiös, also sehr, sehr ausführlich. Und die Hinrichtungen hatten natürlich also für unsere heutige Verhältnisse einen etwas seltsamen Charakter. Sie waren fast so, ich will eigentlich das Wort Volksbelustigung nicht nehmen, aber es war eine richtige Gelegenheit, in dem man das römische Volk zusammenkam. Also das Verrückte war, dass zum Beispiel bei der Hinrichtung gingen also Leute um den Hinrichtungsplatz einher mit Süßigkeiten, mit irgendwelchen Essen, die sie verkauften. Das war also fast, das hatte also einen sehr seltsamen Charakter. Und vor allen Dingen brachten die Eltern ihre Kinder mit. Boah. Und hielten die Kinder dann bei dem Akt der eigentlichen Hinrichtung sogar hoch. Das war damals eine Art, das mag uns natürlich völlig seltsam und völlig wirr erscheinen, es war eine Art der Pädagogik. Man wollte den Kindern sagen, passt auf, was passiert, wenn ihr euch daneben benehmt.
Das war also richtiges Volksfestcharakter, so klingt das, ne?
Kann man durchaus sagen.
War denn der Papst bei solchen Hinrichtungen auch dabei? Also ich meine, er hat die Urteile ja gesprochen, war er auch bei der letztendlichen Vollstreckung dabei?
Nein, im Gegenteil. Also wir wissen also aus gesicherten Quellen, dass der Papst bei jeder Hinrichtung sich in seine Privatkapelle zurückzog und Gebete sprach. Also das ist also nicht so, dass er irgendwie daran ein Vergnügen oder eine Genugtuung gehabt hätte, sondern er hat das wirklich also auch im Gebet dann vor Gott getragen, die ganze Sache.
Also er hat dann tatsächlich auch für die Verurteilten, die dann letztendlich hingerichtet wurden, dann auch noch gebetet?
Ja, auf jeden Fall. Das wissen wir.
Gab es denn in dieser Zeit auch mal besondere Geschichten, so einen besonderen Vorfall, über den viel berichtet wurde?
Ja, also besonders natürlich die beiden Attentäter, die in 1867 eine Kaserne der Zuaven, also der päpstlichen Soldaten, in die Luft gesprengt haben. Das war natürlich ein Ereignis, zu dem viele Leute strömten. Und das waren auch zwei Leute, die also trotz großen Zuredens ihrer Beichtväter dann nicht ihre Tat bereuten. Und das war natürlich schon dann also auch ein Ereignis im Kirchenstaat, aber auch, glaube ich, in der ganzen Welt wurde darüber berichtet. Aber ansonsten gibt es keine großen Vorfälle. Man hat nur 1864, also als Mastro Tito schon ein gewisses Alter hatte, hat man ihn pensioniert, weil man merkte, dass er bei der Verrichtung seines Amtes nicht mehr so ganz sicher war und man wollte da so keine Zwischenfälle provozieren.
Okay, ich meine, Hinrichtung im Vatikan, es kommt mir nach wie vor so ein bisschen paradox vor. Wie lange gab es denn Todesurteile, die vollstreckt wurden im Vatikan? Oder anders gefragt, gab es nach Mastro Tito noch weitere Henker?
Also ja, es gab noch weitere, also nach meinen Recherchen waren die letzten 1868. Und man muss auch bedenken, dass viele Hinrichtungen auch also nicht vollzogen wurden. Es gab in Rom eine Erzbruderschaft, die begleitete die zum Tode Verurteilten, die Erzbruderschaft des heiligen Johannes des Täufers. Und die hatte ein Privileg, die konnte jährlich mindestens einen der zum Tode Verurteilten durch ihre Fürsprache retten, also so, dass die Strafe vom Papst dann umgewandelt wurde in lebenslänglich.
Und die Todesstrafe, wann wurde die dann letztendlich abgeschafft?
Ja, das ist eine Kuriosität. Also natürlich die letzte, wie schon gesagt, die letzte Todesstrafe im Kirchenstaat oder im Vatikan wurde 1868 vollzogen. Und dann hat man ja, als der Kirchenstaat unterging, hat man ja gar nicht mehr dran gedacht. Und 1929, als der Vatikanstaat entstand, hat man die italienische Gesetzgebung in vielen Punkten übernommen. Man hat dann nur einen Fehler gemacht. Man hat dann 1944, haben die Italiener die Todesstrafe abgeschafft. Das hat man aber versäumt zu übernehmen im Vatikanstaat. Ah. Und so kam man dann zufällig darauf, 1969, glaube ich, war es, dass es im Vatikan immer noch die Todesstrafe gab. Oh. Da hat natürlich Papst Paul VI. Direkt gehandelt und diesen Passus aus der Gesetzgebung gestrichen.
Das ist ja noch nicht so lange her, ne? Also, 1909 ist noch, ja, ist noch nicht so lange her. Also, gucken wir mal ganz kurz nach London. Also ich kenne da den Tower of London und da gibt es dann ja auch diesen berühmten Dungeon, wo man reingehen kann und man kann sich dann die Folterwerkzeuge anschauen und auch die Hinrichtungen. Und ich weiß, es gibt auch noch dieses Haus von Maestro Titta, nicht ganz weit weg vom Petersplatz. Sieht das da genauso aus? Waren Sie da mal drin?
Nein, also das hat heute natürlich ganz andere Besitzer. Also, aber es ist das Haus, Originalhaus, wo Mastro Tito wohnte. Aber vielleicht für den Rom-Besucher vielleicht interessant, wenn er nicht zu sehr bei solchen Sachen zurückschreckt. Es gibt das Museo Criminologico, also das Kriminalmuseum in Rom. In diesem Museum wird das Gewand, das der Henker von Rom trug, aufbewahrt. Mhm. Auch die Guillotine und einige Utensilien, die bei der Hinrichtung vorhanden waren.
Boah, das war jetzt mal ein Gespräch am Sonntagmorgen. Hoffentlich haben wir noch ein paar Hörer, die dran geblieben sind. Ulrich Nersinger, ich danke Ihnen für diesen Einblick. Und wenn Sie auch mal eine Frage haben zum Thema Vatikan, es muss nicht immer nur ein Henker sein, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an info@domradio.de oder nutzen Sie unseren Domradio-Kanal bei WhatsApp. Es war mir trotz dieses Themas ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Herr Nersinger.
Ja, mir auch. Alles Gute Ihnen und den Hörern.